Nach deinem Glauben wird's geschehen. Ich möchte euch einladen für kommenden Sonntag, also jetzt für morgen. Morgen wird das Thema sein, lebe unter einem offenen Himmel. Also wird das Thema sein, unter einem offenen Himmel leben. Und nächste Woche, Freitag und Samstag, werden wir uns über das Gebet beschäftigen und wir werden ein Gebetsseminar geben. Einige haben den Wunsch gehabt, wie bete ich erhörlich, wie kann ich beten, wie komme ich durch zu Gott und so weiter. Wir haben manchmal Blockaden, dass wir nicht durchkommen. Also nächsten Freitag, nächsten Samstag machen wir uns über das Gebet Gedanken und ganz herzlich eingeladen, auch da zu sein. Dann möchte ich einladen für Mittwoch, ist Gebetszeit. Donnerstag wird hier gelobt, gepriesen und sonst noch was gemacht. Also einfach, dass man sich in Gott freut. Manche Leute haben einfach gestörtes Verhältnis. Sie denken, im Haus Gottes muss man ganz steif stehen wie eine Steinfigur. Nein, da wird geklappert, da wird geklimpert, da wird geklatscht, da wird alles gemacht. In der Bibel heißt es mal im Englischen, im Deutschen ist es nicht so. Deutsche sind immer so Fachleute. Aber im Englischen heißt es, macht vor dem Herrn einen Lärm. Ja, Krach vor Gott machen. Hast du schon mal vor Gott Krach gemacht? Auf Pauken, Trompeten und Zimbeln. Und da heißt es, und alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Heute Abend habe ich ein Thema. Und ich möchte euch dazu einladen, die Bibel aufzuschlagen. Wir werden einige Geschichten in der Bibel anschauen. Das Thema ist, du bist erwählt zum Gewinnen. Hast du schon mal im Lotto gewonnen? Gespielt? Man, ihr spielt nicht. Ihr habt gestern gut die Andacht aufgepasst. Man wird leichter vom Blitz getroffen, als dass man 6 Richtige im Lotto hat. Aber gewinnen. Gott hat uns vorherbestimmt, uns erwählt, uns programmiert, dass wir Sieger sind. Sieger über alles Mögliche und Unmögliche. So, du bist erwählt zum Gewinnen. Oder ich könnte, wenn ich modern reden würde, wenn ich heute vor einem Manager stehen würde, und ich denke, jeder von euch ist ein Manager, nehme es an, denn wir haben eine ganze Menge Aufgaben vor uns. Wenn ich so die Hausfrauen denke, nur an die Hausfrauen denke, nur Hausfrau. Manche Leute denken nur Hausfrau. Aber die Hausfrau von heute ist wirklich eine Managerin. Die muss mit Waschmaschine umgehen können, die muss mit Geschirrspülautomaten umgehen, die muss mit Toaster, mit Mikrowelle und mit, was so alles so an technischen Geräten jetzt noch kommt, Staubsauger, ja, stell mal so, lauter technische Einrichtungen, was so eine Hausfrau hat, die muss eigentlich eine Ingenieurin sein. So Manager. Früher war es nur Waschbrett und nur Eimer Wasser und dann hat man schon alles schon erledigt. Man braucht eigentlich nicht viel, um zu leben, aber letztendlich ist es doch, was so auf uns zukommt, an modernen technischen Einrichtungen, Möglichkeiten. So, wenn ich heute vom Manager reden würde, würde ich sagen, programmiert auf Erfolg. Und ich möchte behaupten, ich behaupte das heute Abend, dass wir auf Erfolg, auf Sieg, auf Segen programmiert sind. Wenn wir die Dinge richtig machen, vorausgesetzt, wenn wir diese Dinge richtig machen. Ich möchte eine alte biblische Geschichte lesen, einmal im Alten Testament, in 2. Mose Kapitel 17. 2. Mose Kapitel 17, da ist Krieg ausgebrochen in Israel. Man sollte denken, beim Volk Gottes gibt es keinen Krieg, wird man nicht angegriffen. Die Kinder Gottes sind solche Heilige, so liebe, nette Menschen, die haben keine Schwierigkeiten. Aber ich sag euch, auf euch ist der Teufel abgerichtet. Und der ist hinter euch her. Jeden von uns versucht er irgendwo zu schnappen. Und so war auch die Situation mit den Kindern Gottes, die waren in der Wüste. Man sollte ja annehmen, in der Wüste wird man in Ruhe gelassen. Keiner will doch was von einem, so wenn man in der Wüste als Beduine und Nomade lebt. Aber nein, auch in der Wüste, in der Einöde, wird man gejagt und getrieben. Kinder Israels hier waren in der Wüste und da kommt Amalek. Und ich möchte nur eine Passage lesen, Vers 2. Mose Kapitel 17, Vers 11 möchte ich lesen. Und jetzt passt gut auf. Wir sind auf Sieg programmiert. Von uns hängt, ob wir Sieg oder Niederlage haben, ob in unserem Umfeld vorwärts oder rückwärts geht. Wir haben das Lenkrad in der Hand. Wir haben die Schlüsselposition. Solange Moses seine Hände emporhielt, also so, so betet man. war Israel stärker. So oft er die Hände sinken ließ, war Amalek stärker. So oft Moses seine Hände hochhielt, siegte Israel. Und sobald er müde wurde und schlapp wurde und nachgab, siegte Amalek. Da waren nachher zwei Männer hier, Aaron und Hur. Die haben etwas anderes gemacht, eine technische Einrichtung geschaffen. Sie haben zwei Steine genommen und unter die Arme gelegt, so dass die Hände des Moses immer oben blieben. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, so dass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. Und so besiegte Josua mit scharfem Schwert Amalek und sein Heer. Der gute Mann hat sich gewundert, wo kommt mir der Sieg her? Der Sieg kam nicht vom Schwert, der Sieg kam nicht von Kampftaktik, der Sieg kam nicht durch menschliche Waffenmethoden, sondern der Sieg kam durch das Gebet des Moses. Wenn er die Hände hochhob, siegte Volk Gottes. Sanken seine Hände, verlor das Volk Gottes. Lass uns dieses Bild behalten. Vater, ich danke dir, dass du uns auch heute Abend durch dein Wort und durch diese Geschichten segnen möchtest. Wir möchten dein Wort verstehen und hilf uns, dass wir begreifen, dass jeder Gläubige, der heute Abend hier sitzt und dein Wort hört und hören wird, Herr Jesus, dass er für Sieg programmiert ist, dass er das begreifen und fassen möchte. Und Herr, dass in unserem Leben das Leben der Niederlage, des Versagens aufhört. Dass der Feind nicht über unser Leben triumphiert und nicht die Niederlagen und die Misserfolge und das Versagen, sondern der Triumph des Glaubens. Und du möchtest, o Herr, uns zeigen, wie wir siegen können und sollen und müssen und was wir dazu beitragen können, Herr. Du hast gesiegt auf Golgatha, Herr Jesus Christus. Und von diesem Sieg her sind wir programmiert zum Siegen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Herr, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, was in deinem Wort geschrieben ist, dann muss es in der Christenheit ganz anders aussehen. Und deshalb, oh Gott, schüttle und rüttle du an uns. Herr, erwecke du uns und gib uns einen draufgängerischen Geist, einen patriotischen Geist, einen siegenden Geist, einen triumphierenden Geist. Wir brauchen das heute Abend, Herr. Sonst ist das Christentum bald den Bach hinabgegangen und bald die Sache Jesu verloren. Aber Herr, ich danke dir, dass du auch heute Abend eine Armee von Betern rekrutieren möchtest und dir heranbildest, eine Armee von Kämpfern und Streitern, die Feuer vom Himmel holen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute Abend begegnest durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Erwählt zum Gewinnen. Solange Moses die Hände oben hatte, siegte Volk Gottes. Solange du betest, jetzt, wenn ich das übertrage, wirst du siegen. Und sei ganz ehrlich, wann kamen die schlappen Niederlagen und Versagen, wenn du mit Gebet nachgelassen hast? Wenn es dir zu wohl wurde, wenn du nicht mehr den Kampf des Glaubens gekämpft hast, da hat der Amalek, das raffende Volk, gesiegt. Hände hoch. Also, Hände hoch, ergib dich Gott und du wirst siegen. Uns muss klar sein. Und jetzt lass mir mal, ich möchte zuerst mal ein bisschen rausholen und ein paar Dinge sagen, die mir wichtig erscheinen. Uns muss klar sein, dass positive Gedanken und Gebete uns zum Sieg führen. Positive Gebete. Wenn wir negativ sind, ach Herr, wir sind so wenig, wir sind so klein, wir sind so schwach und so weiter. Und dieses ganze religiöse Gejammere vor Gott. Die Ausgangsbasis, wenn die schon verkehrt ist, dann musst du dich nicht um den Sieg groß suchen. Wir sollten eines wissen, auf Golgatha, es ist alles getan, es ist vollbracht. Und jetzt geht's los von Golgatha her. Er ist auferstanden, er lebt. Von hier geht's los. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Ich muss nicht um ein neues Pfingsten beten und mich anstrengen. O Herr, gieß deinen Heiligen Geist aus. Der Heilige Geist wird kein zweites Mal ausgegossen. Es ist genug, dass es einmal ausgegossen wurde. Und es reicht uns aus, was am Pfingsten passiert ist. Was jetzt passieren muss, ist, empfangt den Heiligen Geist. Nirgendwo in der Heiligen Schrift wird gebetet, was dumme Pfingstler immer wieder aufgreifen und immer wieder beten und gieß aus den Heiligen Geist. Das ist Blödsinn, glaub mir das, religiöser Blödsinn, gieß aus den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen, was jetzt passieren muss, empfange. Und wie empfange ich? Indem ich meine Hände ausstrecke. Komm her, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich muss dich haben. Und auch das Gleiche mit Jesus und mit vielem anderen mehr. Also es muss jetzt uns ganz klar sein, dass wir positive Gedanken, positive Gebete in unserem Herzen haben. Wer Erfolg erwartet, der bekommt auch. Oder wer Sieg erwartet, der kriegt den Sieg auch. Wer Unglück erwartet, der kriegt auch Unglück. Also das, was du erwartest. Und deshalb wappne dich jetzt schon mit deiner Erwartung. Was erwartest du von Gott? Dass er dich straft und züchtigt? Dass er dich zerbricht, zermalmt und von dir nichts mehr übrig bleibt? Ja, es gibt Leute, die beten, Herr, zerbrich mich. Und dann sagen sie, oh Gott, warum bist du so hart zu mir? Und warum muss ich so wie der arme Hiob leiden? Bete nicht dumme Gebete. Sei klug in deinen Gebeten, wenn du betest. Gib dich Gott hin und lass Gott machen, was er möchte mit deinem Leben. Und du musst nicht Gott nachhelfen. Und der Teufel hört mit, wenn du betest. Bitte pass auf, was ich heute Abend sage. Der Amalek ist, der gegen dich streitet. Sobald deine Hände sinken, sobald du im Minus bist, negativ bist, siegt der Feind. Und sobald du im Plus bist, nach oben deine Hände streckst, siegt das Volk Gottes, die Sache Gottes. Also deine geistige Haltung entscheidet über Sieg oder Niederlage. Deine geistige Haltung entscheidet über Sieg und Niederlage. Wenn du nichts erwartest, wirst du auch nichts bekommen. So, wenn die Hände schwach werden, das zeigt für mich, dass deine Seele auch schwach ist. Jemand hat einmal gesagt, schwache Seele, schwache Hände. Lass mich dann umsetzen und übertragen, starke Seele, starke Hände. Wenn deine Seele stark ist und sagst, ach, mit meinem Gott springe ich über die Mauer, ich werde sie wie Brot fressen. All diese Sprache Kanaans da oder israelitische Sprache, Bibelsprache, ich werde sie wie Brot fressen, dann ist die Seele stark und dann wirst du auch Erfolg haben. Und die, die gesagt haben, wir können es nicht, wir, die Kundschafter, die das Land erkundet haben, die Städte sind zu groß und die Riesen zu mächtig und so weiter, wir können es nicht und keiner von diesen Leuten ist je ins gelobte Land hineingekommen. Aber die beiden, Josua und Kaleb, die haben gesagt, wir können's. Das ist wahr. Wir sind nicht schizophren, dass wir nicht die Wirklichkeit sehen würden. Es stimmt, die Städte sind groß und mächtig. Die Mauern sind dick. Und es gibt Riesen in dieser Stadt, in diesem Land, eine ganze Menge. Das ist wahr. Aber mit unserem Gott, mein Gott und ich, wenn du das mal anfängst zu rechnen, mein Gott und ich, oder ich und Gott, egal wie du das jetzt nimmst, mein Gott und ich oder ich und Gott. Wie hat der heilige Apostel Paulus gesagt? Ich vermag alles, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Also, ich vermag alles. In der Bibel, im Markus-Evangelium, wird uns berichtet, und auch im Lukas-Evangelium, Markus und Matthäus, alle drei Evangelisten berichten von dieser Geschichte. Aber ich bleibe bei Lukas, Lukas 6, Vers 6. Und da wird uns erzählt, da war ein Mann mit einer verdorrten Hand. Ein Mann mit einer verdorrten Hand. Also wahrscheinlich hat er keine Muskeln gehabt. Kein Fleisch, das war nur noch Knochen. Eine verdorrte Hand oder verkümmerte Hand. Also eine Hand, die er nicht gebrauchen konnte. Und wisst ihr, wo in Lukas Evangelium oder bei den anderen Evangelisten, das war in einer Synagoge, in einem Gotteshaus. Der Mann mit der verdorrten Hand war in einem Gotteshaus, in einer Kirche, in einem Gebetshaus, in einem Lehrhaus. Der Mann hat nichts kapiert, der Mann hat nichts begriffen, der Mann ist nicht geholfen worden in der Kirche. Man kann in einem Gottesdienst sein und doch eine verdorrte Hand haben. Schrecklich. Ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Unfähig, etwas zu tun. Nicht einmal ein Glas Wasser kann er halten. Nicht einmal die Bibel, das Buch Gottes, kann er halten. Nichts. Verdorrte Hand. Nicht einmal einen Kugelschreiber kann er halten. So schwach ist er. Verdorrte Hand. Führt ein verkümmertes Leben. Denn Hand und Macht hängt irgendwo in der Bibel zusammen. Er führt ein verzerrtes, deformiertes Leben. Verkrüppelt ist dieser Mann hier. Keine Reklame für die Synagoge damals. Und Menschen mit verkümmerten Händen, mit schwachen Muskeln, die sind auch keine Reklame für den Herrn Jesus Christus. Der Mann mit der verkümmerten Hand hatte keine gute Hand gehabt. So, wenn ich das übersetzen kann in unserer Sprache. Er hat keine Macht gehabt, keine Autorität gehabt. Weißt du, wenn du die Hand hebst, das heißt was. Wenn jemand die Hand hebt und hält, heißt es Halt, Stopp. Wenn der Polizist die Hand hebt, drückt jeder auf die Bremse. Hand hat mit Autorität zu tun. Der Mann hat keine Autorität gehabt. Warum hat er keine Autorität gehabt? Hatte Gott das Wort nicht verstanden? Woran lag es, dass er keine Autorität hatte? Moses hatte Autorität. Er hob seine Hände und das Volk Gottes siegte. Er hat also keine verkümmerte Hand gehabt. Woher kommen verkümmerte Hände? Vielleicht sitzen Leute unter uns und hören diese Predigt. Wir denken oft, hätte ich bloß den Kopf von dem und dem, Goethe sein Kopf oder Schiller sein Kopf, den Reichtum von dem und jenem, die Beziehungen von dem und jenem, dann könnte ich vorwärts kommen, dann wäre ich jemand, dann hätte ich was. Aber ich bin niemand, verkümmerte Hand. Ich bin eine Null. Ich wurde geboren nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Ich fasse alles falsch an. Du siehst, wie diese verkümmerte Hand aussieht. Ich habe keine gute Hand. Alles misslingt mir. Egal, was ich tue, ich mache alles falsch. Kennst du solche Leute, die irgendetwas, egal was sie anfassen, sie machen alles falsch. Sie beten falsch, sie singen falsch, sie glauben falsch, sie lesen die Bibel falsch, sie machen alles falsch. Keine gute Hand. Sind Menschen mit der verdorrten Hand und die kommen auch nicht vorwärts in ihrem Leben, weil sie eine verkümmerte Hand haben. Jesus sagte zu diesem Mann hier in Lukas Evangelium, strecke deine Hand aus. Hör mal, der Herr Jesus sagt, strecke deine Hand aus. Der hat immer seine Hand gepflegt. Ach, meine arme Hand. Ich kenne Christen, die pflegen ihre Krankheit. Die pflegen ihr Problem. Ach, meine arme Hand. Ich habe jemanden kennengelernt, der lag 7 Wochen im Bett. Und es war ein sein Hobby war Jogging und Laufen. Nach 7 Wochen Bett liegen, hat er das Laufen verlernt. Der musste wieder ganz neu das Laufen lernen. Die Muskeln waren schlapp und schwach. Er war nicht mehr gewöhnt zu laufen. Strecke deine Hand aus. Tue das, was du eigentlich tun solltest mit der Hand. Und was sollte man mit der Hand machen? Arbeiten. Man sollte anpacken. Man sollte die Hand gebrauchen. Gott hat uns die Hände gebrauchen zum Dienen, zum Wirken, zum Handeln. Dazu hat uns die Hände gegeben. Und wenn wir Organe haben, die nicht gebraucht werden, denk nur an deinen Blindarm. Wozu ist ein Blindarm da? Weißt du das? Keiner weiß es. Aber irgendwann war es mal der Blindarm nützlich und gebräuchlich. Aber man hatte dieses Organ nicht mehr gebraucht und es ist verkümmert. Und so viele Menschen sind geistlich verkümmert wie dieser Mann hier. Moses hat seine Hände gebraucht. Er hat sich entschieden, ich kann nicht kämpfen, ich bin schon alt, ich bin nicht mehr der Mann, der jetzt die Armee anführt. Aber ich kann eines, ich kann beten. Und ich bin überzeugt, dass Gebet, positive Einstellung, viel, viel mächtiger ist als der Kampf mit der Waffe. Und Josua wusste, der da hinten, der auf dem Berg für uns jetzt betet, der steht hinter uns, der unterstützt uns, der gibt uns Autorität. Und deshalb hat die junge Mannschaft immer geguckt, wie verhält sich der Moses jetzt. Sie haben immer auf Moses geachtet. Moses muss auf einer Plattform gestanden haben. Und sie haben immer geachtet, sind seine Hände oben, dann sind die Leute gestürmt. Waren seine Hände unten, jetzt ist er wieder schwach geworden. Sind sie auch schwach geworden. Du siehst die Mannschaft, Stärke und Sieg und Schwachheit und Sieg hingen zusammen von dem Verhalten, was sie an Moses sahen. Und er war ganz hoch oben, da hat überhaupt nicht einmal den Finger krumm gemacht, letztendlich in der Schlacht. Aber von ihm hängt alles ab. Und jetzt, meine Lieben, komme ich zu einem Thema: von unserem Denken hängt alles ab. Du sagst ja, das ist nicht Evangelium. In der Bibel wird nichts vom Denken gesagt. Doch, sehr viel, mehr als du denkst. So man mit dem Herzen glaubt und dem Munde bekennt. Da fängt es schon an. So du mit dem Herzen glaubst und das Herz ist unerforschlich. Und mit dem Munde bekennst. Glaube und Tat, das gehört zusammen. Das ist unzertrennlich nach der Heiligen Schrift. Und jetzt geht's um Erfolg in deinem Leben, Übereinstimmung zu schaffen. dass zwischen dem, was du glaubst und was du tust, dass da ein Einklang ist. In der Heiligen Schrift heißt es, du machst meine Füße den Hirschfüßen gleich. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was das überhaupt bedeutet, weil ich keine Hirsche so richtig gesehen habe, außer im Zoo. Bis ich in Israel war und Gämsen gesehen habe und unser Reiseführer, es war ein Biologe und Geologe, also Fachmann, der sich dort auf den Gebieten auskannte, und dann hat er uns die Gämsen beschrieben. Er hat gesagt, Menschenskind, ich will doch nicht von den Gämsen so viel wissen, ich will das gelobte Land sehen. Aber der hat uns so ausführend die Gämsen beschrieben. Und dann sagt er, die Gämsen sind das drittsicherste Tier, das Rotwild dort in Israel, im Orient, sind das drittsicherste Tier. Und dann hat er mir uns erklärt, wie die Gämsen laufen und gehen, oder Hirsche, das Rotwild. Sie legen die Hinterfüße in die Spur der Vorderfüße. Das ist gigantisch. Da steckt eine Wahrheit. Du machst meine Füße den Hirschfüßen gleich, so dass ich meine Hinterfüße nachziehe in die Spur der Vorderfüße. Und so trittsicher und schnell und flink. Was heißt das für uns übersetzt auf Deutsch, wo wir die Hirsch kaum Hirsche kennen und nichts mit Rotwild zu tun haben und keine Jäger sind? Mein Denken als Folge meiner Tat. Und Marc Aurel hat einmal gesagt, wie ein Mensch denkt, so lebt er auch. Denke schlecht und du lebst schlecht. Denke armselig und du lebst armselig. Denke schwach und du lebst schwach. Du betest auch schwach. Also viel Minderwertigkeitskomplexe und dergleichen. Wir wollen rauskommen. Raus aus dieser Talsohle, und wir wollen uns auf den Berg stellen. Mose stellte sich auf den Berg den Amalekiter zum Trotz. Alle sollen sehen, er betet jetzt. So. Er winkt. Und Israel kämpft. Er betet. Beten muss offensichtlich sein. Das, was ich im Herzen vorhabe, was ich will und was ich tue, das muss ich irgendwie ausdrücken. Wie drücke ich meine innere Stellung, meine innere Haltung, mein inneres Denken, meine innere Vorstellung aus? Und zuerst einmal, ich bete laut. Sag Halleluja! Hörst du, wie das halt? Das hört man sogar draußen. Du, der Teufel muss hören, dass du betest. Der Teufel kann deine Gebete nicht wahrnehmen in deinen Kopf, in deine Gedanken. Und so viele Menschen beten nur im Kopf und in ihren Gedanken, aber sie beten nicht mit ihrem Mund. In der Bibel wird immer wieder gesagt, dass wir mit dem Munde bekennen müssen, nicht mit unseren Gedanken Gott bekennen sollten. Dieses Denken ist gut und nützlich, aber es muss ein Stock weitergehen oder eine Etage höher gehen. So, wie kommt Erfolg und Sieg in unserem Leben? Ich will ganz flott noch vorwärts gehen. Ich habe noch eine ganze Menge zu sagen. Und ich will euch trimmen für ein erfolgreiches, siegreiches Leben. Erfolg kommt aus der Verantwortung. Mose hat gesagt, geht in den Kampf, ich bleibe und ich bete für euch. Er hat sich nicht zurückgezogen und ins Bett gelegt. Während Israel kämpfte, hat er mitgekämpft. Und zwar oben auf dem Berg, im Gebet. Wer verantwortlich zu denken gelernt hat, der handelt auch verantwortlich. Und er überlässt nichts dem Zufall. So viele Gotteskinder sind faul. Stinkfaul sind sie. Sie überlassen alles dem Zufall. Das wird der Herrgott schon machen. Das wird der Heilige Geist schon machen und so weiter. Und nein, das ist Faulheit. Der Herr wirkt nur, wenn du wirkst. Der Herr kämpft, wenn du kämpfst. Der Herr siegt, wenn du siegst. Der Herr streitet, wenn du streitest. Auch wenn du stille bist. Aber du musst an der Front, du musst deine Arbeit tun. Moses musste seine Hände hochhalten, damit Gott siegen konnte. Also von nichts kommt nichts, nirgendwo, von nichts kommt nichts. Verantwortlich vor Gott sich stellen, vor sich selbst und vor anderen. Hier bin ich und ich kann es nicht anders, Martin Luther. Es gibt nutzlose Menschen und es gibt beitragende Menschen. Moses war so ein beitragender Mensch. Der hat beigetragen, damit die Kinder Israel siegen können. Meine Lieben, man muss nicht sündigen. Man muss nicht irgendeine schlimme Sache begehen, um ein Sünder zu werden. In der alte Samuel, als er Abschied nimmt und sich verabschiedet von der Plattform als Prophet, dann sagt er, ich möchte nicht eine Sünde begehen, die Sünde der Gebetslosigkeit. Ich möchte nicht nachlassen, für euch zu beten. Warum? Weil er wusste, das Gebet ist A und O. Richtig beten. Richtig beten, das macht uns zu Sieger. Richtig beten macht uns zu Überwindern. Und hast du schon richtig gebetet? Nicht vor Gott gejammert. Oh, das tut mir so weh. Oh Herr, du weißt schon alles. Nein! Du solltest die Krankheit, das Negative vertreiben durch das Positive, indem du sagst, Herr, ich danke dir für das Heil, ich danke dir für die Gesundheit, ich danke dir für die Stärke, ich danke dir für die Freude, ich danke dir für das Leben, ich danke dir für den Frieden, indem du anfängst zu danken und nicht zu jammern. Der Herr Jesus hat kein Wunder und kein Wunderlein und gar nichts getan, es sei denn, die Klageweiber sind zuerst alle vertrieben worden. Der hat die Klageweiber zum Teufel gejagt, auf dem Friedhof, fort mit euch. Und nachdem die Klageweiber weg waren, hat er gesagt, Mädchen, steh auf. Junge, steh auf. Lazarus, komm raus. Die ganze Klagerei. Und ich will dir sagen, wo Sieg und Niederlage entschieden wird. Hier, im Kopf. Da wird über Sieg und Niederlage in unserem Leben entschieden. Wenn du die Klageweiber doch endlich mal davonjagen könntest. Oder mal auf diesen Knopf drücken würdest, wo diese Klagemusik einfach mal aufhört. Dieses ganze Getrommele. Und das ganze, ach, wir sind nichts, wir können nichts, wir werden nichts, wir haben nichts und. Verantwortlich. Verantwortlich. Vor Gott. Ja, Gott hat mich hier hingestellt, das ist mein Platz. Er will mich hier haben, er will, dass ich siege. Was hat Gott gesagt zu den Menschen, als er sie in die Welt losschickte, nachdem er sie so wunderbar aus den Stoffen dieser Erde gemacht hat? Und das ist unsere Bestimmung, das ist, warum wir uns bekehrt haben. Sonst hätte ich mich nicht bekehren brauchen. Und ich hätte keine Wiedergeburt benötigt. Aber Gott hat mich wiedergeboren und mich wieder zurückgeholt zu dem, was er eigentlich wollte. Was hat er den ersten Menschen gesagt? Hat er das vergessen? Herrschet. Über alles. Über Tiere, über Fische, über Vögel, übers Feld, übers Meer. Herrschet. Ihr sollt herrschen. Das heißt also, triumphieren, Sieger sein. Und unsere Urbestimmung ist, nicht plattgewalzt zu werden. Unsere Urbestimmung ist, zu herrschen. Fruchtbar zu sein. Sich alles untertan zu machen. Das ist unsere Urbestimmung. Und durch die Wiedergeburt, durch die Erlösung werden wir wieder zurückversetzt in den Urzustand, dass wir den Teufel, der uns dazu verleitet hat, Versager zu sein, unter die Füße kriegen und dass wir anfangen, mit Christus zu herrschen. Und herrschen ist eine Tat. Erfolg hängt immer mit einer Tat zusammen. Ich halte nichts von Leuten, die nur beten. Ora et labora. Hat Augustinus gesagt. Bete und arbeite. Ich halte also nichts nur von Beten und ich halte auch nichts nur von Arbeiten. Beides gehört zusammen in der richtigen Kombination. Und was wir hier haben in dieser Geschichte von Josua und Moses, der eine kämpft unten und arbeitet wie verrückt und der andere betet oben wie verrückt. So, beides gehört zusammen. Was wäre Moses ohne Josua und was wäre Josua ohne Moses? Lass uns drüber nachdenken. So, wir brauchen beide. Und niemand sollte herkommen und sagen, also, wir müssen mehr tun. Gewiss, wir müssen mehr tun. Aber genauso gilt, wir müssen mehr beten. Und ich halte auch nichts davon, wenn Leute kommen, wir müssen mehr beten und weniger tun. Beides muss Volldampf, Vollgas sein. Voll Power sein. Beides zusammen. Beten und arbeiten. Nur die Tat bringt Erfolg. Nur die Tat bringt Erfolg. Seid Täter des Wortes. Es reicht nicht aus. Ich denke groß. Ich denke positiv. Ich bin ein Optimist. Ich lobe den Herrn. Es reicht nicht nur Kopfarbeit, auch Handarbeit muss her. Nicht nur die Kopfarbeit. So vieles, und wir haben ein Problem bei vielen Christen, die sind zu verkopft, Zu geistlich, zu supergeistlich, zu religiös sind sie. Und dann müssen sie wieder auf die Realität zurückgebracht werden und arbeitet. So etwas, die einen manchmal zu viel haben. Ich denke nur Katholiken, nur Werke, nur arbeiten, nur sich anstrengen, nur das und so weiter. Oder die Sozialisten, nur arbeiten, nur humanistisch sein, nur Gutes tun. Wir sollten etwas von den Sozialisten und von den Charismatikern haben. Beide Kombination, so eine richtige Kombination von beiden. Ausgewogen, ora et labora, Tat. Du hast einen großen Gott, aber wie benimmst du dich? Als wenn dein Gott so ein kleiner Zwerg wäre. Wenn du sagst, ich glaube an einen großen Gott, ja, wie sieht dein großer Gott aus, wenn Schwierigkeiten kommen? Wie sieht dein großer Gott aus, wenn du krank wirst? Wie sieht dein großer Gott aus, wenn du angegriffen wirst? Wie sieht dein großer Gott aus, an den du glaubst angeblich? Wenn weder vorwärts noch rückwärts noch links noch rechts geht. Wie sieht er dann aus? Was machst du mit diesem großen Gott? Wie gehst du damit um? Lasst uns anfangen, gerade in den Kleinigkeiten. Und die meisten Christen versagen nicht bei den großen Mount Everest-Bergen, sondern sie versagen bei den Maulwurfhügeln. Die meisten Christen versagen bei den Maulwurfhügeln, nicht bei Mount Everest. Das kriegen sie noch hin. Manche sind schon oben angekommen, aber so ein Maulwurfhügel, der gerade um den Weg, um die Ecke liegt, über den kommen sie nicht drüber hinweg. Wie kann das passieren? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe eine große Glaubenskrise in meinem Leben gehabt, nur weil eine Laus über meine Leber gelaufen ist. Ich habe gesagt, wie kann Gott mir das zulassen? Ja, verzweifelt. Treu im Kleinen. Erfolg beginnt, indem wir die kleinen Dinge unseres Lebens anfangen zu lösen. Indem wir anfangen, für 5 Mark zu glauben. Indem wir mal Zahnschmerzen heilen. Indem wir so kleine Lappalien lösen. Und wer im Kleinen die Güte und die Treue und die Herrlichkeit und die Macht Gottes erlebt hat, der kann ihm auch nachher für 50 Mark glauben. Wisst ihr, mein Glaube ist 85 Meter hoch. So hoch ist der Kirchturm hier. 85 Meter. Ja, ich muss 85 Meter hoch glauben und sagen, Herr, erhalte du, finanziere du das und das. Ich musste das glauben. Mein Glaube muss also 85 Meter hoch sein. Und ich weiß es ist keine Spielerei. Die Bibel sagt, wer im Geringsten treu ist, wer im Geringsten seinen Glauben beweist, nicht im Großen. Gott erwartet nicht, dass du im Großen deinen Glauben, deine Treue, deine Liebe, dein Gebet und dein Gottvertrauen beweist. Im Kleinen einfach nur die Hände hochhalten. Was ist das schon vor dieser ganzen Welt? Sieht doch sowieso keiner. Beachtet sowieso niemand. Die Händchen hochhalten. Meine Lieben, das ist eine Macht. Ich werde es nie vergessen in Stuttgart, Bad Cannstatt. Die können doch hinfahren, in Daimlerstraße 44a. Dort ist ein Gebäude, 4 Stockwerke eigentlich hoch. Mittendrin, da ist Karstadt, Kursaal und dann ist die Daimlerstraße 44. Dieses Haus habe ich im Glauben eingenommen. Ich bin wahrscheinlich Spezialist im Häuser einnehmen. Ich werde nie vergessen, ich habe es gelernt zu beten. War in London, habe dort evangelisiert und dann sah ich so ein Gebäude, wo John Wesley gepredigt hatte. Und dann dachte ich, sowas hätte ich gerne in Stuttgart. Und dann fand ich bei einem Hausbesuch, während ich so vorbeilaufe, sehe ich so ein Haus, so ähnlich, Druckerei der Cannstatter Zeitung. Ein ehemaliges Gebäude steht da und dachte ich, Mensch, so ein Haus, das würde mir gefallen. Wusste nicht, wer der Besitzer ist, wusste gar nichts. Habe ich einen Bruder geholt, einen älteren Bruder, Pfingstler natürlich. Und gesagt, komm mit, guck mal an, ob wir nicht dafür so ein Projekt, so ein Objekt beten würden. Ich habe ihm nicht gesagt, dass wir für dieses Haus beten sollten, aber sowas Ähnliches. Ich wollte nur, dass er mich im Gebet unterstützt, denn die Bibel sagt, wo 2 oder 3 eins werden. Hör mal, ist so wichtig. Ich habe das an meinen Bruder geschnappt und mitgenommen. Und er war 80 Jahre oder fast 80 Jahre alt und wahrscheinlich hat er nicht gut gehört, nicht gut gesehen, wie auch immer. So, ich sage, Bruder Otto, schau dir das Haus, so ein Haus möchte ich haben. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Satz gewesen, streckt er die Hände aus. wie der alte Moses. Und ich mir war vorgekommen wie der junge Josua da. So, und dann streckt er seine Hände. Lieber Gott, wir nehmen das Haus hier im Glauben ein. Du siehst, Bruder Matthäus möchte so ein Gebäude haben. Gib ihm dieses Gebäude. Und während er so betet draußen im Hof, gehen überall Fenster auf. Da denken wir, das sind zwei Verrückte da unten. So, und ich strecke auch meine Händchen hoch. Natürlich nicht so hoch wie er, aber ich habe auch mitgebetet. Wir sind gegangen. Und jetzt war die Sache ins Rollen gebracht. Durch dieses Beten ist die Sache ins Rollen gekommen. Ich habe mich erschreckt. Ich wusste gar nicht, was das Gebet wirklich ist. Jetzt plötzlich kam es mir, jetzt hast du doch gebetet, jetzt musst du fragen, wem überhaupt so das Gebäude hier gehört. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, so ein ähnliches Gebäude irgendwo in der Stadt, das Gott uns zeigen möchte. Aber dass gerade dieses Gebäude sein sollte, das wir jetzt im Glauben einnehmen sollen, nee. Soweit habe ich nicht gedacht. Wir beten manchmal, weißt du, und Gott sieht unser Gebet und unser Gebet muss nicht perfekt sein. Manche Leute möchten beim Beten hundertprozentig sein und dann wird der liebe Gott bestimmt hören. Nein, der hört, wenn du so betest, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Muss nicht so kompliziert und perfekt sein. Jetzt muss ich gucken, der ist der Besitzer und dann habe ich, Tag später, ich bin nicht am gleichen Tag gegangen, also ich war genug blamiert jetzt schon. Bin am zweiten Tag gekommen, habe ich geklingelt, habe ich gesagt, sagen Sie mal, wem gehört dieses ganze Areal hier bei den Nachbarn? Ja, die Stadt Stuttgart und so weiter. Dann habe ich mal eine Adresse ausfindig gemacht und. Und es ging nicht von heute auf morgen. Siege Gottes werden nicht von heute auf morgen errungen. Hör auf mit diesem Wahnglauben. Geld reingesteckt und schon kommt die Ware unten raus. Wie beim Zigarettenautomaten. Nein, nein, so schnell geht es beim lieben Gott nicht. 7 Monate oder länger, fast 6 bis 7 Monate, hin und her, hin und her. Gemeinderat, CDU war mal dafür, dann war die SPD dagegen. Dann war die SPD, habe ich die SPD gewonnen, dann waren die CDU dagegen. Wir wollen ein Theater machen, denn die Räume haben Platz geboten für ein wunderbares Theater. Und dann kommt dieser Prediger da und will ein Gebetshaus draus machen. Ja, und das ging so hin und her. Und dann sollte die Presse entscheiden über den Vertrag, ob das jetzt gemacht wird oder nicht. Und dann kriege ich ein Interview von der Stuttgarter Zeitung. Leute, ich weiß, was Beten ist. Mir muss niemand sagen, wie man betet und wie man nicht betet. Ich habe Beten gelernt und du lernst beten, wenn dir das Wasser bis hier reicht. Wenn du keine Luft mehr kriegst, da lernst du beten. Ich habe beten gelernt. Und in der Zeit, dann kommt dieser Journalist und am Telefon fragt er, Hamatutis, wer sind Sie, was machen Sie, was wollen Sie und so weiter. Wir haben gehört, da dieses Projekt da mit der Daimlerstraße, können Sie nicht zurückziehen. Sie sehen, Kultur hat in unserer Stadt Vorrang, wir haben keine Räume für kulturelle Veranstaltungen. Das ist doch ein so ideales Gebäude und Sie wollen unbedingt ein Bethaus hier hinkriegen. Und das geht, das Gezeter geht hin und her und so weiter. Und dann hat er alles so gefragt und ausgequetscht. Und man muss ja antworten, wenn du gefragt wirst. So, und das war fertig, so 1-2 Stunden oder 3 Stunden später ruft er an und sagt, der Herr Matthäus, ich habe jetzt den Bericht fertig und liest mir vor, was er jetzt bringt. Und du, das war so gehässig und so gemein. Wenn er das gebracht hätte, hätte er meine Sachen packen können und von Stuttgart wegziehen können. Gemein, gehässig und unter der Gürtellinie. So, also furchtbar. Wirklich furchtbar. Und liest dann vor und dann fragte mich, haben Sie noch was hinzuzufügen? Und er sagt, nein, aber den Bericht werden Sie nicht bringen, habe ich noch gesagt. Und dann aufgelegt, den Bericht werden Sie nicht bringen und aufgelegt. Meine Frau steht dahinter, bleich und zittert und sagt, was hast du gesagt? Ich habe dem Mann gesagt, er wird den Bericht nicht bringen. Ja, hab gesagt, wer? Und dann sagt er noch im Telefon, wer sind Sie, dass ich verhindern könnte, so diesen Bericht zu bringen. Wer sind Sie, dass ich verhindern könnte? Wir sind im Hausflur, wo wir standen. Damals stand unser Telefon im Hausgang. Auf die Knie gegangen und gebetet. Lieber Gott, verhindere, dass der Bericht nicht gebracht wird. Denn in der Woche sollte der Vertrag unterschrieben oder abgelehnt werden. Dass der Bericht nicht gebracht wird. Gut. Ich habe kurze Zeit gebetet. Ich habe nicht lange gebetet. Manchmal muss man lange beten, bis man Gottes Antwort weiß. Jetzt hat Gott dich gehört. Jetzt ist dein Gebet bis an den Himmel, Thron Gottes gekommen. Manchmal muss man gar nicht so lange beten. Also ich habe kurz gebetet und plötzlich hatte ich Frieden. Gott hat dein Gebet erhört. Was es auch immer ist. Gut. keine Bedrückung, keine Angst, keine Panik, gar nichts. Am nächsten Morgen, ganz früh, ich konnte die Nacht natürlich nicht schlafen und wälzte mich von einer Seite auf die andere. Am nächsten Tag will ich die Zeitung holen. Ich habe die Stuttgarter Zeitung abonniert gehabt. Und wie es der Zufall will, an dem Tag ist keine Zeitung im Briefkasten. Ich ärgere mich. Endlich will ich die Zeitung lesen. Die Zeitung ist nicht da. Zieh meinen Morgenmantel an, in Pyjama fahre ich zum Zeitungsstand runter und sage, ich möchte Stuttgarter Zeitung haben. Nicht erschienen. Alle Zeitungen sind geliefert, aber merkwürdig, die Stuttgarter Zeitung ist nicht dabei. Das gibt's doch nicht. Fahr bis nach zum Bahnhof, zum Zeitungsstand und sagte, ich möchte meine Stuttgarter Zeitung haben. Nicht da. Alle Zeitungen sind gekommen, nur die Zeitung ist nicht gekommen. Merkwürdig. Sonderbar. Dachte ich, wenn du endlich mal die Zeitung brauchst, ist sie nicht da. Und ich wusste, heute soll der Bericht kommen. Dann rufe ich sofort das Pressehaus an und sage, entschuldigen Sie, ich bin Abonnent von der Zeitung und möchte meine Zeitung haben. Ich sagte, bevor Sie weiterreden, möchten wir Ihnen eines sagen. Die Zeitung ist heute bestreikt. Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte, zum ersten Mal, vielleicht nur wegen mir, wurde die Stuttgarter Zeitung bestreikt. Für eine ganze Woche und am Mittwoch haben wir unseren Vertrag unterschrieben und wir sind dort in diesem, bis heute hat die Gemeinde Gottes noch das Gebäude. Und der Beamte, der das gemacht hat, der hat gesagt, Herr Matude, Sie sind hier so sicher wie Lazarus in Abrahams Schoß. Das hat er noch gewusst irgendwo aus dem Bibelunterricht oder Konfirmandenunterricht. Unterschrieben bis heute. Und dann rief ich die Stuttgarter Zeitung und den Journalisten an, Sie brauchen diesen Bericht nicht mehr bringen, wir haben das. Schon erledigt. Aber beten, und weißt du, so fängt es an, so siegt das Volk Gottes. Da betet der alte Mann dort, lieber Gott, gib Bruder Matutis dieses Haus. Und da beginnt eine Lawine zu rollen vom Berg. Lawinen kommen immer vom Berg. Oder hast du schon gesehen, aus der Grube kommt eine Lawine hoch. Höchstens eine Explosion, ja? Lawine kommt immer vom Berg. Und deshalb musst du, wenn du betest, musst du den höchsten Punkt deiner Position einnehmen, den es einzunehmen gibt. Den höchsten Punkt. Nicht im Keller. Gewiss steht in der Bibel, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Kann sein. Aber nicht im Keller beten. Wenn du richtig beten möchtest hier, steig auf dem Kirchturm. Und von oben wird richtig über Berlin gebetet. Ich war, als der Schiffkonner regierte in Bulgarien, wir haben gekämpft für eine andere Sache. Und wir haben Gottes Wunder und Gottes Gnade erlebt in Bulgarien. Aber ich will eine andere Geschichte von Bulgarien erlebt, was mir begegnet ist. Ein älterer Mann, den habe ich kennengelernt persönlich, hat von Gott, als der Schiffkonner regierte in Bulgarien, hat er von Gott einen Auftrag bekommen, nach Sofia zu gehen. Er betete. Vielleicht vorneweg, er betet, Herr, gebrauche du mich, ich möchte den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ich möchte etwas für dich tun, o Herr, gebrauche mich. Und plötzlich sagt der Herr, geh nach Sofia, Dorfbauer oder Dorfpastor einer Dorfgemeinde. Er soll aus dem Dorf nach Sofia gehen und er soll auf den höchsten Berg in Sofia oder in Bulgarien beten, auf den höchsten Berg beten. Er hat gar keine Ahnung von Sofia und hat keine Ahnung von Bulgarien. Groß als Bauer und der kommunistische Herrschaft noch in der Zeit. Aber er sollte auf dem größten Punkt des Landes gehen und von der höchsten Position her beten. Von der höchsten Position her beten. Ja, und der Herr wird leitet ihn. Er ist Pfingster, Geist erfüllt und lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Und er ist in Sofia in Bulgarien angekommen. Er war Gott so weit gehorsam, dass er dorthin kam. Und Glaube und Tat gehört immer zusammen. Es genügt nicht nur, Herr segne Berlin, sondern wir müssen auch etwas tun. So, nur nebenbei. Glaube und Tat gehört irgendwie immer zusammen. Und Gebet und Tat gehört zusammen. Und jetzt führt ihn Gott nach Sofia. Und plötzlich sagt der Herr, geh auf diesen Berg und bete auf diesen Berg. Das ist der höchste Berg. Er sagt, lieber Gott, also ich bin verrückt. Dieser Berg ist nicht der höchste Berg. Aber der Heilige Geist hat ihm gesagt, das ist der höchste Berg. Auf diesen Berg soll er gehen und beten. Er gehorcht dem Heiligen Geist, ist dort oben angekommen und er merkt, da sind noch Berge ringsherum, die sind noch viel höher als dieser Berg, auf dem er jetzt augenblicklich steht. Und dann sagt der Herr, schau darunter. Und dann sieht er ein weißes Gebäudekomplex, wie ein Palast, wie ein Schloss. Und der Herr sagt, und jetzt, du stehst hier, und jetzt betest du für, du stehst hier auf dem höchsten Punkt, hat der Heilige Geist ihm gesagt, stehst auf dem höchsten Punkt, und jetzt betest du für dort, was da unten passiert. Ich wusste gar nicht, was da unten passiert. Betet er. Er war und hat Gottes Sieg und Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit gerühmt und gepriesen. Und er wusste, er ist vom Heiligen Geist an diesem höchsten Punkt gebracht, um Gottes Namen auszurufen. Und hat war fertig, hat gewusst, seine Bürde ist abgenommen, er ist frei. Später, als das Shevko-Regime zusammengebrochen ist, hat er rausgekriegt, was da war. Unten war der Palast von Shevko. Regierungspalast. Und er hat den höchsten Punkt gehabt und von dort hat er herabgebetet, den Sieg des Herrn gepriesen und gesagt, hier ist, auch hier über diesen Palast ist der Herr Herr. Den höchsten Punkt. Was will ich hier heute Abend sagen? Wenn du betest, du solltest über die Dinge stehen, nicht unter den Dingen stehen und dich so lang hocharbeiten und hochkämpfen, bis du den Punkt hast, wo du drüber schauen kannst. Und du kannst sagen, so spricht der Herr. Du sollst zu deinen Problemen nicht nur denken, du sollst nicht nur deine Probleme ins Visier nehmen, sondern du sollst auch sprechen. Zu dem Berg da drüben wirst du sprechen, heb dich ins Meer und versenke. Und wenn du nicht zweifelst, wird es geschehen. Das glaube ich nicht. Das ist nur bildlich gesprochen. Ich glaube, dass das wirklich auch buchstäblich so zu nehmen ist. Gott gebraucht die Schwachheit. Ich habe einen Missionar von der Sinsheimer Mission, also das ist da hinten Adelshofen, kennengelernt oder auch dieses Zeugnis gehört dort in der Gemeinde. Da war ein Missionar Anfang des Jahrhunderts und er kam zu einigen Wilden, die also absolut nicht an Gott geglaubt haben und von Gott nichts wissen wollten. Und diesen Missionar dann gefangen genommen und gesagt, horcht, euer Gott ist ein Lügner. Euer Gott, der verspricht Dinge und er kann nicht halten. Und die kannten schon, und die haben nämlich schon andere Missionare schon geköpft und in große Not gebracht. Und die kannten schon ihre Bibel und sagten, euer Gott kann sowieso nichts. Was wollt ihr uns da erzählen? Unsere Götter, unsere Dämonen, die sind fähig. Dann sagte er, doch, unser Gott kann alles. Unser Gott kann alles. Dann sagte er, nimm den Mund nicht so voll, hat der Häuptling gesagt. Ich erzähle dieses Zeugnis, wie ich das gehört habe. Nimm deinen Mund nicht so voll. Euer Gott kann doch nichts. Und dann ging es hin und her. Der Missionar sagt, wurde verhaftet oder gefangen genommen. Und dann sagt der Häuptling, wenn dein Gott nicht sein Wort einhält, dann bist du ein toter Mann. Und sagte, ja, bitte frag, was soll Gott tun? Weißt du, in eurer Bibel, da in eurem dicken Buch oder was es ist, da steht drin, ihr werdet zum Berg sprechen, heb dich weg, versenk dich ins Meer und es wird geschehen. Ich möchte, dass dieser Berg hier verschwindet. Das stört mich sowieso immer, sagt der Häuptling. Ich möchte, dass dieser Berg verschwindet. Jetzt bitte, solange du keine Probleme hast, an den Herrgott zu glauben, kann jeder. Aber jetzt stehst du in einer Situation wie dieser Missionar dort. Ich möchte, dass dieser Berg verschwindet. Und er ist am Marterpfahl gebunden. Und er weiß, ich werde hingerichtet. Ich habe den Mund zu voll genommen. Ich habe Gottes Wort verkündigt, den Leuten erzählt. Wenn sie glauben, wird es geschehen und dass der Berg sich versenkt ins Meer, wenn wir Vertrauen haben. Und jetzt, oh Gott, jetzt bin ich dran. Bezahle ich mit meinem Leben. Der steht da und er sagt, bis dann und dann. Eine bestimmte Zeit, wenn die Sonne dort und dort steht, muss der Berg verschwunden sein. Und wenn das nicht ist, bist du ein toter Mann. Bitte, jetzt glaub an deinen lieben Gott. Jetzt. Glaube und Tat gehört zusammen. Wir werden nicht verschont. Und alles, was wir in der Bibel lesen, alle Bibelworte müssen sich in unserem Leben erfüllen, auf das erfüllt würde, was in der Schrift geschrieben steht, etc. Ja, die Zeit vergeht, seine Uhr tickt. Damals hat er noch Taschenuhr gehabt. Der gute Mann guckt auf seine Taschenuhr, bis dann und dann soll das passiert sein. Nichts passiert. 2 Minuten vor dieser bestimmten Zeit, wo es passieren sollte, nichts. Und plötzlich, als es Punkt Uhrzeit war, geschieht ein Erdbeben. Und der Berg sackt in sich zusammen. Geschichtliche Tatsache. Der Berg sackt in sich zusammen. Die Eingeborenen liegen auf ihr Angesicht. Der Mann ist noch am Pfahl gebunden. Die zittern. Und der ganze Stamm hat auf der Stelle Gott als ihren Herrn akzeptiert. Auf der Stelle. Warum? weil dein Mann bereit war, mit dem Leben zu unterschreiben, was er glaubte. Sind wir bereit, Bibelstellen, die gedruckt sind, fett gedruckt sind womöglich in manchen Bibeln, wirklich mit unserem Leben zu unterschreiben? Es klingt alles sehr fromm, aber wie sieht es in Wirklichkeit aus? Jetzt bin ich von meinem Thema abgekommen, lass mich wieder zurückkommen. Du bist auf Erfolg programmiert, auf Sieg programmiert. Wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, bist du auf Erfolg programmiert. Gott braucht nicht viel. Und ich habe schon so viele Zeugnisse gelesen, gehört und selbst erfahren. Gott braucht nichts Außergewöhnliches. In der Bibel heißt es, das, was nichts ist, das kleine, schwache, arme, hat er sich erwählt. Gott braucht nichts, was Großes. Er hat den Menschen genommen aus dem Staub und gesagt, herrsch darüber. Herrsch darüber. Dieses kleine Männchen, ja, soll jetzt herrschen. Soll jetzt alles kontrollieren. Soll alles leiten, lenken und so weiter. Dieser kleine Mann. Aber was ist der Mensch im Vergleich zum Universum? Und Gott hat ihn als sein Ebenbild geschaffen. Herrsche du darüber. Ich möchte ein paar Beispiele aus der Geschichte, biblischen Geschichte nehmen, wie Gott Menschen, egal wer sie sind und was sie sind, egal wie sie geistlich stehen, wenn sie richtig ihre Position erkennen, Gott gebraucht sie zum Sieg. Denk nur an Gideon. Der hat nicht geglaubt an sich selbst. Der war gar nicht so stark. Er hat noch nichts gelesen von Carnegie, von Robert Schuller, von Murphy oder sonstigen positiven Denken, hat noch nichts gelesen, noch nichts gewusst. Ach, ich bin der Kleinste, der Ärmste und so weiter. Bin gar nichts. Und Gott sagt, du streitbarer Held. Guck mal, was Gott sagt. Drescht sein Korn in einem Mulde, wo keine sehen darf, aus Furcht die Midianiter würden kommen. Du streitbarer Held. Und dann beruft ihn Gott, ich will die Geschichte ganz kurz machen, trommelt Leute zusammen, 32.000. Eine ganze Menge, nicht wahr? 32.000, hei, hei, hei. Und dann sagt der Herr, zu viel. Zu viel. Zu viel. Ja gut, 2.000 schicken wir zurück. Die frisch Verheirateten und Verlobten, die gehen heim. Und wer blöde ist, steht auch noch was beim Luther. Der soll auch heimgehen. Also die nicht lesen und schreiben können, die gehen auch nach Hause. Nur die Abitur haben, die bleiben jetzt. Das sind immer noch zu viele. Am Schluss bleiben nur noch 300 übrig. Also ich weiß es nicht, ob ich gegen die Midianiter losmarschiert wäre mit 300 Männern. Aber hier will Gott uns in dieser Geschichte was zeigen. Gottes Siege werden nicht durch Heer und Kraft errungen, sondern durch Gottvertrauen und durch Glauben und durch positives Handeln. Und manchmal müssen wir uns überzeugen, ja, das ist so. Gideon hat sehr gezweifelt. Er hat Zeichen gelegt. Fell mal so rüber, ein Teppich so rüber und mal so rüber. Könnt ihr nachlesen, diese Geschichte, bis er sich endlich überzeugt hat. Hat immer noch nicht geglaubt. Es kann alles Zufall sein. Es war also schlimmer als der Thomas. Der zweifelnde Thomas. Noch viel schlimmer. Und dann sagt er also, ich glaub's immer noch nicht. Ich riskiere nicht meinen Kopf und Kragen. Du musst nicht Kopf und Kragen riskieren, wenn du wirklich Gottes Herrlichkeit erleben willst. Du kannst schon auf Nummer sicher gehen. Und Gideon ging auf Nummer sicher in seinem Handeln und in seiner Tat. Und dann geht er ins Lager der Feinde nachts und hört, was sie so am frühen Morgen geträumt haben. Und dieser Traum wiederholt sich überall. In jeder Wachsoldat erzählt den gleichen Traum. Ich habe geträumt, der Leib Gideons, oder ja, das hätte alles niedergewalzt. Und dann wusste er, wenn die schon träumen davon, dass mein Gerstenleib die Leute plattwalzt, dann sollte ich zuschlagen. Der hat auf diese Stunde Gottes gewartet. Meine Lieben, erfolgreich zu sein, wir sind zum Erfolg programmiert. Aber wir brauchen dieses göttliche Timing. Nennt man Engländer, nennen Timing. Die Griechen haben Kairos genannt. Kronos und Kairos. Das ist der Begriff für Zeit. Chronologie, so auf die fortlaufende Zeit. Jesus hat nur gehandelt, er hat nicht gehandelt, so wenn die Leute wollten oder Leute dachten, jetzt sollte er was tun, sondern als er merkte, dass die Zeit erfüllt war, hat er getan, gewirkt und Zeichen getan und so weiter. Timing. Wir sind erfolgreich, nicht nur, wenn wir denken, jetzt,
sollt ich und so weiter, jetzt bin ich der Mann, sondern auch die Zeit muss erfüllt sein. Die Zeit muss reif sein. Der richtige Moment zum Zuschlagen oder zum Handeln. Und du kannst in 5 Minuten mehr erreichen als in 50 Jahren harter Arbeit. Denk nur an die Thesen von Martin Luther. Manche Leute denken, Martin Luther wäre der große Bibelübersetzer gewesen. Das war er nie und nimmer. Vor Martin Luther gab es 28 Bibelübersetzungen in deutscher Sprache. Also er war nicht der, der die Bibel in Deutsch übersetzt hat. Aber wisst ihr, was bei Martin Luther der Fall war? Er hat den richtigen Moment erwischt. Das ist Timing. Den richtigen Moment. Als es brodelte, als der Ablasshandel hin und her ging und so weiter und der Papst ganz tief unten war mit seiner Moral. Den Moment. Und dann schlug er die Thesen an und das ging wie Lauffeuer durch die Lande. Und die Bibel, seine Bibel, wurde zu der Bibel des Volkes. Vielleicht hätten wir Plattdeutsch als Bibel gehabt. Ja, das wäre die Sprache gewesen. Aber er hat gerade das Richtige erwischt, den richtigen Moment erwischt. Und deshalb ist es wichtig, erfolgreich zu sein. Erfolgreiche Leute tun das Richtige im richtigen Moment. Die warten auf die Stunde. Die handeln nicht einfach nur, weil sie jetzt unter dem Zugzwang stehen. Und meine Lieben, lasst uns aufpassen, etwas zu tun unter dem Zugzwang. Das rächt sich bitter in unserem Leben. Und am Zugzwang, irgendetwas zu tun. Jetzt müsste ich was tun. Nein, ist verkehrt. Die Stunde Gottes muss da sein. Hör auf mit Minderwertigkeitskomplexen. Und den ganzen Minderwertigkeiten. Ich bin nichts, kann nichts und so weiter. Du bist von Gott auserwählt, Großes zu tun. Du bist auserwählt, erfolgreich zu sein. Denn nach 1. Korinther 1, 27 heißt es, das was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Damit er zu Schanden mache, das was etwas ist. Gott hat dich erwählt. Also wenn du nichts bist, bist du richtig prädestiniert für Erfolg. Ja, keiner sagt Amen, keiner glaubt es. Amen. Okay, ich gehe ganz schnell ein paar Leute durch. Ehud, Richter 3, könnt ihr nachlesen, Richter 3. War ein Linkshänder. Eigentlich Linkshänder sind unfähige Leute. Nicht, dass ich jetzt jemand beleidige, der Linkshänder ist. Bitte versteht mich. In der Bibel, in der biblischen Mythologie waren Linkshänder also nichts Rechtes. Aber gerade der Linkshänder Ehud, der hat in seiner Schwachheit, der hat den König von Moab getötet und 80-jährige Ruhe in Israel geschaffen. 80 Jahre gab es Ruhe. Solange er lebte, gab es Frieden in Israel. Der Linkshänder. Shamgar, Richter 3, wieder eine so eine Geschichte. Mit einer Rinderstachel. Also ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Rinderstachel. Wahrscheinlich so ein Stecken, wo man die Rinder treibt. Mit der Rinderstachel hat er sage und schreibe 600 Philister erschlagen. Mit einer Rinderstachel. Nicht einmal ein Schwert hat er gehabt. Deborah, bitte jetzt, liebe Schwestern, Gott segne euch. Gehört zum schwachen Geschlecht, aber so schwach war die Deborah gar nicht. Die war gar nicht so schwach. Sie errang, Richter 4 und 5, können nachlesen, gewaltigen Sieg in Israel, diese Deborah. Da sogar der Barak einfach da stand und sagte, ich kann's, ich weiß es nicht. Sogar das Derich sagt, ich schließe mich dir an und marschiere. Das war eine Führerin in Israel. Eine Heilandin war das. Eine einfache Frau. Oder nimm Barak, der nachher durch die Deborah so motiviert wurde, dass er die 10.000 Soldaten des Sisera und die 900 Eisenwagen in Schimpf und Schande versinken ließ. 900 Panzer, das waren die Panzer von damals. Der ließ er versinken, und zwar auf die Führung Gottes. Bitte achtet, liest in der Bibel, wie Menschen manchmal gekämpft haben. Die haben nicht einfach nur die Schwerter gezückt oder gleich geschossen. Lies mal die Geschichte von Barak. Im Tal Israel, Tal von Megiddo, Hamagedo nennt man das auf Deutsch, nochmals in der Offenbarung. Dann hat er gesagt, so, wann werden wir in den Kampf gehen? Jetzt brennt's, jetzt soll ich angreifen. Nein, der hat gesagt, greif nicht an, warte mal. Ich sage das jetzt mit meinen Worten ganz schnell. Erst wenn ihr hört das Säuseln in den Blättern, erst diesen Wind spürt, dann greift ihr an. Die Leute denken, die sind klug, aber Gott ist noch klüger. Und weißt du, was in der Geschichte, was da passierte? Die sind da losmarschiert im Tal von Megiddo, Hermagedon, sind sie losmarschiert und das Tal war voll. 900 Panzer. Eiserne Wagen heißt es hier in der Geschichte. 900 sind aufmarschiert. Und jetzt greifen sie Barak an. Der wartet immer, der verteidigt sich nicht. Der ist still. Greif doch ein, komm. Denn es fordern sie heraus, aber der greift nicht an. Aber erst als die Blätter sich bewegen, schießt ein Pfeil los. Und weißt du, was da passiert? Es kam Regen. Und dann sind die Räder durchgedreht. Und die sind nicht mehr weitergekommen, dass sie alle stehen ließen und abhauten. Das ist die Geschichte. Also kam der Regen und die sind alle versumpft. Mit ihren Panzern sind nicht mehr durchgekommen. Das ist geistliche Kriegstaktik. Ich habe jetzt ein Zeugnis gelesen. Bin ergriffen, wie Gott manchmal so für seine Kinder streitet. Jetzt könnt ihr sagen, Amerikaner. Gut, lassen wir die Amerikaner. Aber Gott kämpft auch für die Amerikaner. Und Gott, auch in der amerikanischen Armee gibt es liebe und nette Menschen. So, und als die einmarschiert sind, ein Wüstensturm in diesem Krieg gegen Saddam Hussein, ist Folgendes passiert. Saddam Hussein hat gewartet und wollte sie angreifen mit dem Giftgas. Und er kam nicht dazu, um die Amerikaner mit dem Giftgas anzugreifen. Warum? Weil in der amerikanischen Armee manche junge, gläubige, religiöse Soldaten da waren. Die haben hier gebetet und die Mütter zu Hause haben gebetet. Oh, lieber Gott, jetzt gehen unsere Jungs in den Kampf. Du weißt, was Saddam Hussein alles vorbereitet hat, was er mit unseren Jungs machen möchte. Er möchte sie vergasen. Und weißt du, Saddam Hussein konnte seinen Giftgas nicht einsetzen. Ich sage euch auch warum. Weil der Wind nicht von der richtigen Richtung kam, auf den er erwartet hat. Wo der Wind die ganzen Leute vergassen, denn der Wind hätte auch, wenn er die Gasbomben losgelassen hätte, wäre alles auf sie zurückgegangen. Und warum die Amerikaner so wenig Verluste hatten im Wüstenkampf ist, es passierte sehr selten bei diesem Kampf, es fing plötzlich an zu regnen. Es hat geregnet in der Wüste. Und es passierte Folgendes, dass die ganzen Minen ausgespült wurden. Und die haben die Minen gesehen, die gelegt worden sind. So, die Amerikaner wären sicher in den Tod gefahren, wenn sie über den Sand gefahren wären. Aber Gott in seiner Weisheit und seiner Liebe und Güte und Barmherzigkeit, die Zeit war noch nicht reif für das alles, hat zugelassen, dass es regnet. So ähnlich wie bei diesem Barak in der Bibel. Dass es regnet und dass die Minen rausgespült sind und dass man ganz genau da vorbeifahren kann. Gott lenkt Menschenherzen. Gott steuert die Kriege. Gott ist der Herr aller Dinge. Meine Lieben, und wir dürfen Gott vertrauen. Gebet. Was glaubst denn du, was manchmal in der unsichtbaren Welt vor sich geht? Warum dies so und so passiert und nicht so und so passiert, wie manche Tyrannen, Diktatoren, Mörder oder was weiß ich alles sich ausgedacht und ausgemalt haben? Warum das nicht so kommt, wie sie gedacht haben? Weil da Leute da sind, die auf den Knien gehen und beten. Weil sie die Hände aufheben und die Macht Gottes preisen und vom Sieg Gottes her leben und sich nicht unterkriegen lassen, in welcher Form auch immer. Hab noch eine halbe Stunde, wenn ihr wollt. Lass dich nicht aufhalten. Auch wenn es klein ist. Das kleine Prinzip ist Gottes Prinzip. Dieses, was nichts ist. Ein Senfkorn, ein Samenkorn. Gott hat sich gerade das erwählt, um stark zu werden. Und wenn unser Glaube ist wie ein Senfkorn, kann große Dinge bewirken. Philadelphia-Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mal den Glauben nicht verleugnet in der Offenbarung. Manche Leute, die werden nichts, die kommen zu nichts, weil sie das Kleine verachten. Du bist für den Erfolg bestimmt, egal wie du jetzt heute Abend dich befindest, in welcher Situation du dich befindest, gesund oder krank, lebendig oder tot. Du sagst, wie bitte? Ja, lebendig oder tot. Manche leben noch, aber sind schon tot, haben ihr Leben abgeschrieben, haben schon ihr Testament gemacht. Du hast keine Hoffnung mehr, schreibst deine Biografie. Der junge Brahms hat angefangen mit Portierdienst im Hotel und Schuhe geputzt hat er. Und er sagt, meine schönsten Melodien habe ich beim Schuhputzen bekommen. Meine schönsten Melodien habe ich beim Schuhputzen bekommen. Das Kleine, das Geringe nicht verachten. So viele Menschen, die halten sich immer, ach, das ist, was ist das für so viele, das bringt nichts und so weiter. Fang an, Gott zu folgen, im Kleinen treu zu sein. Fang an, deine Erkenntnis, die Gott gegeben hat, heute gegeben hat, fang sie an umzusetzen. Fang an, zu glauben, dass Gott mit dir ist. Und fang an, richtig zu denken. Es ist nicht nur wichtig, dass du denkst, sondern dass du auch richtig denkst. Und recht denkst. So viele Menschen werden irregeführt. Die denken, wenn Zufälle passieren, ach, das ist der Herr. Ach, das ist der Herr. Weißt du, ich möchte euch warnen vor einer Sache, die immer wieder in christlichen, vor allem in charismatischen Kreisen sehr viel passiert. Ach, das hat der Herr so gefühlt. Guck mal, das ist der Weg Gottes. Du sollst selber wissen, was der Weg Gottes ist und nicht ist. In deinem Herzen, da ist das Monogramm Gottes, die Stimme Gottes. Und da solltest du wissen, das ist, was Gott von mir will und nicht. Ich denke nur an diesen lieben Jonah. Ich sag lieber Jonah, der tut mir so leid. Ich mag ihn, trotz allem. Dieser liebe Jonah, der sagt, Herr, ich will nicht nach Ninive gehen. Der wusste ganz genau in seinem Herzen, was Gott von ihm wollte. Erfolg. Wie kommt Erfolg? Du bist für den Erfolg prädestiniert. Erfolg ist bestimmt in deinem Leben. Und du läufst vielleicht deinem Erfolg weg. So viele Menschen laufen dem Segen Gottes weg. Die wissen ganz genau, wenn ich das tun würde, würde sich alles vergolden. Ich hätte ausgesorgt für den Rest meines Lebens. Wenn ich das tun würde, wäre ich geheilt. Wenn ich könnte den Saum seines Kleides berühren, die wissen ganz genau, aber das sind so viele Hindernisse. Nein, zu diesen verrückten Heiden, zu diesen Ninevitern, nein, gehe ich nicht, Herr. Und ich nehme ein Zeichen jetzt. Und manche Leute bitten Zeichen, und es ist nicht immer richtig zu beten um Zeichen, Fliese, Teppich so und Teppich so zu legen. Das ist eine Sache des Zweifels. Ein Mensch, der glaubt, der weiß, was er will. So, und unser lieber Jonah, was macht er? Er geht nach Joppe, dort im Hafen. Er sagt, ich nehme es als ein Zeichen, wenn da noch ein Schiff steht und noch ein Platz für mich bereit ist, dann weiß ich, dass Gott will, dass ich nicht nach Ninive gehe, sondern nach Tarsis gehe, nach Spanien gehe. Und was passiert? Weißt du, der Teufel weiß auch deine Bedürfnisse, deine Wünsche und deine Anliegen. Und jetzt kommst du nach Tarsis und eine Luxuskajüte ist noch übrig. Ein Platz ist noch frei. Und da sagt er, ich weiß, das ist der Weg Gottes. Und er geht los. Und was passiert? Er kommt in Sturm, in Schwierigkeiten, in Trouble. Und so viele Menschen sind in Schwierigkeiten, in Trouble, in Probleme, weil sie nicht auf die Stimme Gottes gehört haben. Die haben ganz genau gewusst, und zwar 150%. Aber die sind in die falsche Richtung gegangen. Haben das Schiff, statt den Esel haben sie ein Schiff genommen. Und dann sind sie dann losmarschiert. Und dann wundern sie sich, wenn sie andere und sich selbst in große Not hineinbringen. Deshalb ist es nicht immer auf Zufälle drauf zu achten, wenn alles so glatt geht. Nicht alles, was wir uns wünschen, ist gut und nützlich. Oder nicht alles, was wir erreichen und erwirtschaften und erobern, ist Erfolg. Also wir müssen da immer vorsichtig sein. Nicht alles, was stimmt und übereinstimmt, ist von Gott. Der Teufel verstellt sich auch gerne als lieber Gott. Spielt auch gerne die Rolle von lieben Gott. Das wollte er ja schon immer machen. Das macht er professionell, solange er das noch kann irgendwie. Und markiert und sagt, guck mal, das ist der Herr. Und dann werden wir betrogen und wir werden um unser Segen gebracht, um die Herrlichkeit Gottes gebracht. Wir sind zum Erfolg bestimmt und wir sollten auf der Spur des Erfolgs bleiben, bis wir unser Ziel erreicht haben und uns nicht von Leuten und Meinungen und Ansichten und Erlebnissen und Offenbarungen manipulieren und leiten lassen. Denk nur an eine Geschichte in der Bibel. Steht alles in der Bibel drin. Sein guter Mann, ein junger Prophet, kommt nach Samaria und Gott hat zu ihm gesagt, du sollst, wenn du in die Stadt kommst, nicht viel machen. Du sollst nur zum König sprechen, zum Altar sprechen und so weiter und handeln und so weiter. Und ich gebe dir die richtigen Worte, mach dir keine Sorgen. Du sollst nur eines nicht in dieser Stadt machen. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du kannst nachher unterwegs in der Herberge, in der Snackbar irgendwo um die Ecke, kannst nachher was essen, dein Kebab. Aber jetzt noch nicht. In der Stadt sollst du nichts essen und nichts trinken. Das war alles, was Gott ihm verboten hatte. Was passiert? Der Handel, der König will ihn greifen, seine Hand verdorrt. Und das geht, ist das Stadtgespräch. Und der König bittet jetzt, bitte bete für mich, dass ich wieder meine Hand bewegen kann. Ich möchte wieder fechten und kämpfen und dieses. Und was passiert? Es ist das Stadtgespräch. Und der alte Prophet, der eigentlich Prophet sein sollte in dieser Stadt, der hat geschlafen die ganze Zeit, der hört, da ist ein junger Prophet, den hole ich zu mir. Und der sagt, guck mal, komm zu mir, Gott. Nein, zuerst holt er. Und er sagt, nein, nein, ich gehe nicht. Ich werde in dieser Stadt nicht essen und nicht trinken. Gott hat es mir verboten. Und der Prophet denkt, wie kriege ich den Mann rum? Und dann sagt er, Gott hat mir's gesagt. Ein Engel ist mir erschienen. Und ich soll dich einladen zum Essen und Trinken. Und der junge Prophet, der noch nicht erfahren war, war dumm genug. Und hat sich dann angeschlossen und ist zurückgegangen. Und hat gegessen und getrunken. Und dann später stellt sich raus, der Mann hat betrogen und gelogen. Aber weißt du, er ist auf diesen dummen Gedanken und den dummen Satz eingefallen. Mir ist ein Engel erschienen. Mir hat Gott gesagt, hör auf Dinge nachzurennen, wenn Gott irgendjemand was gesagt hat. Er muss es dir und mir ganz persönlich sagen. Also wenn zu mir Leute kommen, was glaubt ihr, wie viele Briefe ich bekomme, wie viele Anrufe ich bekomme und wie viele gute Ansichten ich bekomme? Gott hat mir gezeigt, ich sollte zu dir kommen. Weißt du, das ist Unsinn. Gott muss mir sagen, ob er zu mir kommen soll oder nicht. Gott hat mir das und das gezeigt. Nein, er muss es mir ganz persönlich sagen. Und wenn ich das weiß, dann kann der andere mir nur bestätigen, das, was ich schon längst weiß. So wichtig, dass wir die Stimme Gottes kennen. Und das Ende von diesem jungen Mann war, unterwegs ist er losgezogen mit einem schlechten Gewissen, traurig, er war Gott ungehorsam. Und da kommt ein Löwe, überfällt ihn, nur ihn. Komisch. Ein Löwe macht es normalerweise nicht sowas. Er hätte lieber den Esel genommen, hätte er besseres Fleisch gehabt. Aber überfällt den jungen Mann, zerreißt ihn und der Esel und der Löwe stehen Wache. Und die Leute gehen vorbei und sagen, so geht es, wenn man der Stimme Gottes nicht gehorcht. So viele sind vom Löwen zerrissen worden. Ihr Geschäft geht weiter, ihre Sache geht weiter, aber ihr Leben ist am Ende. Weil sie nicht der Stimme Gottes gehorcht haben. So, wir sollten immer darauf achten, was der Herr zu sagen hat. Wie kann ich erfolgreich sein? Oder wie kann ich Erfolg bekommen in meinem Leben? Ich will ganz schnell in Stichworten, jetzt nur noch Stichworte. Ich brauche einen gesunden Menschenverstand. Einen gesunden Menschenverstand. Einen gesunden Menschenverstand. Und den sollte ich gebrauchen. Ich sollte meinen Kopf, wenn ich mich bekehre, nicht an der Garderobe abgeben. Der Kopf ist wichtig, genauso wichtig wie das Herz, die Füße und die Hände. Du bist für den Erfolg programmiert. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, also der gesunde Menschenverstand. Und dann solltest du gute Fachkenntnisse haben. Erfolgreiche Menschen haben gute Fachkenntnisse. Die sind Experten auf ihrem Gebiet. Man kann die Bibel lesen, ohne sie zu verstehen. Jemand kam diese Tage und sagte, ich habe die Bibel durchgelesen, aber habe nichts verstanden. Das ist okay. Es ist kein Verbrechen, wenn du die Bibel nicht verstehst. Aber du kannst die Bibel nicht verstehen, wenn du sie nicht gelesen hast. Ja, haben wir uns verstanden? Du hast gelesen, hast nicht verstanden. Aber wenn du nicht liest, kannst du überhaupt nichts verstehen. Wer einmal ein Wissen erworben hat auf irgendeinem Gebiet, der hat das für den Rest seines Lebens, wer es einmal gelernt hat. Deshalb Fachkenntnisse. Salbung ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Die Fülle des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist kann der Mensch nicht herrschen, kann den Auftrag Gottes nicht ausführen. Ohne den Heiligen Geist kann er den Willen Gottes nicht tun. Ohne den Heiligen Geist weiß er nicht den richtigen Moment, wann was dran ist. Und den Heiligen Geist kommt er immer zu spät. Oder wie auch immer. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst Begeisterung. Und das kannst du nur durch den Heiligen Geist erreichen. Leidenschaftlich. Die Braut Jesu ist eine leidenschaftliche Braut. Jetzt stell dir mal vor, ein Mädchen oder ein junger Mann, wenn die nicht leidenschaftlich sind, vergiss es. Aus dieser Ehe wird nie was. Leidenschaft füreinander. Und so auch Leidenschaft für Jesus. Aus Liebe zu Jesus. Leidenschaft. Das macht dich erfolgreich. Passion. Paulus sagt, ich kann es nicht lassen. Die Jünger sagen, wir können es nicht lassen. Wir sind so erfüllt von diesen göttlichen Dingen. Das macht die Menschen erfolgreich. Wenn jemand sagt, ja, Christentum ist eine gute Sache, man sollte drüber nachdenken. Es ist nützlich für alles. Es ist nützlich. Aber, ja. Wenn du nicht begeistert bist für deinen Gott, dann vergiss die Sache. Vergiss die Sache. Begeisterung. Die afrikanische Kirche, die lebt von Begeisterung. Die wächst. Selbst Lutheraner, die eigentlich bei uns abgeschrieben sind und geistlich abnehmen oder mitgliedermäßig abnehmen, in der dritten Welt wachsen die Lutheraner. Einer der großen Kirchen in Korea ist nicht nur die große Kirche von Dr. Cho, auch die Methodistenkirche. Und in Seoul-Korea gibt es zwei große Methodistenkirche, die beide mehr Leute haben als Dr. Cho in seiner Gemeinde. Ja, fast über 1 Million Gläubige. Methodisten. Bitteschön. Weil sie Begeisterung haben. Und begeistert sind von Gott und dem Glauben an Gott. Wir müssen konsequent sein. Und Erfolg ist keine Zauberei. Manche Leute denken, das ist Zauberei. Ich sage euch eines, das, was bei General Motors funktioniert. Positives Denken, das funktioniert auch in der Gemeinde Jesu, denn die General Motors hat geklaut bei den Christen. Denn alle, die das positive Denken erfunden haben und kreiert haben, waren durchweg Pastoren und Pfarrer. Ob es Robert Schuller, Carnegie oder wer sonst auch noch war, Murphy, das waren alles Pastoren. Die haben das den Kindern Gottes weggenommen und der Welt gegeben, weil die Kinder Gottes zu dumm waren, die Bibel ernst zu nehmen, denn das Evangelium ist eine der besten, positivsten Botschaften auf der Welt, die es überhaupt gibt. Und die haben es nicht kapiert. Die hingen am Kreuz immer noch und sind vom Kreuz nie weggekommen. Ja, die meisten Christen hängen immer noch am Kreuz und denken, ihr Heiland hängt am Kreuz. Die sind katholisch. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten sind? Bei den einen ist Christus am Kreuz noch und bei den anderen nicht mehr. Korpus, der Körper. Die einen haben es weg und die anderen haben es noch. So, was ich hier heute Abend sagen möchte, wir sollten vom Kreuz wegkommen. Christus ist auferstanden, Christus lebt, Christus ist im Himmel. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist die Botschaft. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, wir sind schon viel weiter gegangen. Also, und deshalb, wir dürfen uns nicht mehr nur noch leiden und all diese Dinge. Die kommen von selbst, da musst du für Leiden nicht sorgen. Also ich bete nicht, Herr, schick mir mehr Leiden in meinem Leben, das ist ein Segen. Ich brauche mehr von diesem Segen. Nein, ich bete, lieber Gott, dosiere das richtig in meinem Leben, so dass ich es im richtigen Verhältnis habe. Leid und Freude. Lasst uns vorwärts gehen. Kündige dem Teufel, wo du nur kündigen kannst. Aber noch ganz kurz was bei General Motors. Weißt du, Naturgesetze, die gelten für Christen wie Nichtchristen. Die Schwerkraft gilt für Christen wie Nichtchristen. Und deshalb auch dieses positive Denken gilt für Christen und Nichtchristen. Beides, was in der Geschäftswelt klappt, klappt auch in der Welt des Glaubens. Nur nebenbei, das will ich gesagt haben hier. Und wir sollten also mit diesen ganzen Irrtümern, nein, das ist weltlich und so weiter, das ist materialistisch. Wir wollen nichts von Materialismus. Denn wenn wir richtig zu Gott stehen, wird Gott sorgen, dass wir keinen Mangel haben. Dass uns an nichts fehlt. Wir werden immer genug haben. Wir werden vielleicht nicht immer Schnitzel haben. Aber wir werden immer genug haben. So, mir wird nichts mangeln. Denn der Herr ist mein Hirte. Und wenn das der Fall ist, dann stimmt's. Und dann erfolgreich. Die meisten Leute sind nicht entschlossen und nicht entschieden genug. Das ist das große Problem bei den meisten Christen, warum sie kein Siegesleben haben. Warum sie immer aufstehen, hinfallen. Warum es bei ihnen überhaupt nicht vorwärts geht, liegt nur an der Entschlossenheit. Als Römer Britannien eroberten, hat der römische Feldherr Folgendes getan. Als die Schiffe dort gelandet sind, hat er einen Befehl gegeben, für die Schiffe anzuzünden. Geschichte. Das war ein Entsetzen bei der römischen Armee. Unsere Schiffe brennen, hat er gesagt, ich habe es befohlen. Warum? Dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Hast du alle Schiffe schon angezündet, die dich rübergebracht haben über den Kanal? Du wunderst dich, warum du keine Vollmacht hast, weil du nicht radikal genug warst. Erfolg haben nur die radikal sind. denkt drüber nach, die entschlossen sind, entschieden sind. Wer ist auf den Mond gekommen? Die Leute, die Scheuklappen hatten. Ein Pferd geht geradeaus und vorwärts, wenn er Scheuklappen hat. Und sonst guckt er da und da und da. Und viele Gotteskinder denken, das möchte ich noch mitnehmen und das möchte ich noch mitnehmen und so weiter. Deshalb erreichen sie ihr Ziel nicht. Deshalb kommen sie nicht vorwärts. Deshalb kommen sie auch nicht dorthin, wo sie hin möchten. Wer Erfolg sucht, der wird es finden. Der wird es finden. Wir müssen anfangen zu suchen. Und wir können haben. Aber wir müssen bei uns selbst anfangen. Erfolg fängt nicht bei anderen an. Die müssen mir helfen oder die müssen mich unterstützen. Du musst selbst stark werden, innen drin. Denn der wahre Erfolg fängt im Herzen an. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Die Zeit läuft, aber ich möchte das, weil es dazu gehört. So, du bist für den Erfolg bestimmt oder du bist für das Versagen bestimmt. Viele haben von Sokrates schon was gehört. Sokrates, dieser griechische Philosoph, jemand hat ein Bildnis von ihm in die Hände bekommen, eine Zeichnung mit den Gesichtszügen und auch ein Weiser. Und da kannte Sokrates nicht persönlich, aber er sollte beurteilen, was hältst du von diesem Menschen? Und er schaut die Gesichtszüge dieses Menschen an und Sokrates und seine Schüler stehen daneben und die hören, was jetzt dieser Weise, dieser Gelehrte über dieses Bildnis von Sokrates sagt. Sagt er, das ist ein Verbrecher. Die Gesichtszüge, der ist moralisch nicht zuverlässig. Eigentlich neigt er zur Sucht. Und so beschreibt er und sagt also, dass er bei ihm dieses und jenes in seinem Leben ist und einige Geschichten. Also er neigt zur sexuellen Ausschweifung, also ist nur habgierig und sehr gierig. Also er kriegt nicht genug, wenn er was hat. Er ist dem Suff neigt zum Suff neigt er und so weiter. Und der Bauch ist sein Gott. Also nur diese Gesichtszüge beschreibt er. Und da steht einer der Schüler und sagt, Meister, sag doch was. Dann sagt er, Sokrates ergreift das Wort und sagt, was Sie hier sagen, stimmt alles 100%. Was Sie hier sagen, stimmt alles 100%. Also der Mensch neigt, dieser Mensch, was Sie jetzt beschrieben haben, Sie haben exakt, Sie verstehen Ihr Handwerk, Sie haben exakt beschrieben, das stimmt für diesen Menschen, das bin ich. Ich kenne mich selbst. Und das wäre ich, was hier auf diesem Bild, was Sie jetzt beschrieben haben, das wäre ich geworden, wenn ich nicht Philosoph geworden wäre. Versteht ihr das? Das wäre ich, wenn ich nicht Philosoph geworden wäre. Jetzt lass mich das Bild nehmen, auch wenn du dein Leben anschaust. Dein Leben neigt zur Sünde, zum Verderben und zum Ruin und so weiter. Wenn du nicht Christ geworden wärst. Wenn du Jesus nicht begegnet wärst. Und wenn du Jesus begegnest, dein Leben, dein Bild wird verwandelt, auch wenn all diese Gesichtszüge noch für dieses alte Wesen zutreffen. Das kannst du nicht verleugnen, das ist deine alte Natur. Aber etwas Neues ist passiert und Gott legt hinein, dass wir das alles überwinden, dass wir das alles verändern in unserem Leben, dass wir anders werden, neu werden, Gott vertrauen zum Erfolg. Ist Gottvertrauen sehr wichtig. Ohne Gottvertrauen erreichst du nicht das Ziel. Moses hat die Hände hochgehoben und er wusste, wenn ich bete, siegt Gott. Denn ich stehe nicht allein. Zwischen mir und der Mannschaft da vorne ist Gott das Bindeglied. Er ist die Brücke zwischen mir und Gott. Gott ist derjenige. Ich vertraue Gott. Weil ich schon lange gepredigt habe, ich will noch eine Geschichte euch noch erzählen, das erlaubt ihr mir. Es war ein Trapezkünstler oder Seilkünstler bei den Niagara-Fällen. Hat die Leute eingeladen, großes Spektakel gemacht und guckt mal, was ich kann und wozu ich fähig bin. Und er hat eine Schubkarre genommen, mit Steine geladen und hat behauptet, er kann mit dieser Schubkarre über die Niagara-Fälle fahren. Und hat Anfang genommen, aber ist nicht drüber gefahren mit der Schubkarre, hat einfach so einen Anlauf genommen und wieder zurück ist er mit dieser Schubkarre. Da hat die Steine rausgeleert und dann sagt er, wer glaubt das, und fragt noch, wer glaubt, dass ich jetzt mit dieser Schubkarre über die Niagara-Fälle, das Seil war gespannt über die Niagara-Fälle, wer glaubt, dass ich rüberkomme? Und da war ein junger Mann, der sagte ich. Dann sagte der junge Mann, kommen Sie her. Und der ist mulmig, zuerst hat er hat er angefangen zu stottern und dann sagt er, ohne mich, und hat sich in der Menge irgendwo verkrochen. Dann sagt er, ja, wer traut sich zu? Keiner hat sich mehr gemeldet. Dann nimmt er einen Jungen, der da stand, und sagt, komm mal her, setz du dich in der Schubkarre. Und der Junge setzte sich in der Schubkarre, machte sich gemütlich und der setzte jetzt an, mit dem über das Seil zu fahren. Dann riefen die Leute, sie Wahnsinniger, sie zerstören das junge Leben hier. Sind verrückt, Junge, fahr nicht mit. Der Junge blieb sitzen und der Vater ist, nicht der Vater, das habe ich euch schon gesagt, ist rübergefahren und wieder zurück. Und dann hat er die Leute gefragt, du hast keine Angst gehabt? Nein, nein, gar keine. Das ist mein Vater. Ich wusste, was mein Vater kann. Meine Lieben, und das Erfolg, wenn wir wissen, was Gott kann, wenn wir mit Gott rechnen können und Gott vertrauen können, können wir Erfolg haben. Moses wusste, wenn ich bete, siegt Israel. Wenn ich bete, wenn ich in seinen Händen ruhe, geht's vorwärts. Die meisten Menschen sind so hektisch, so nervös, sie stören Gott bei der Arbeit. Ständig plappern sie und machen Gott Vorschriften. Lieber Gott, mach das und mach das und mach das und mach das, mach das. Ich werde nie vergessen, ich war noch junger Christ. Da kommt eine Frau nach vorne zum Evangelisten und ich sitze da, weiß noch wie heute, habe genau hingehorcht, was die Leute sagen zum Evangelisten. Wollte ja lernen, wollte auch mal Evangelist werden. Und dann saß ich da und dann sagte der Evangelist, was Schwester, was wünschst du? Oder was möchtest du? Warum sollen wir beten? Dass sich mein Mann bekehrt, sagt sie. Ist okay, dass sich mein Mann bekehrt. Dann höre ich, wie der Evangelist anfängt, energisch zu sprechen. Er sagt, warum willst du, dass sich dein Mann bekehrt? Der schlägt mich so. Da hat er gesagt, weißt du, deswegen soll sich dein Mann nicht bekehren, damit er dich weniger schlägt. Wenn er sich bekehrt, dann soll er sich bekehren, damit seine Seele gerettet wird. Ja, aber der schlägt mich. Er sagt, nein, wegen den Schlägen soll er sich nicht bekehren. Der soll dich noch weiter verprügeln, bis du begreifst. Der soll sich bekehren wegen seiner Seele, damit seine Seele in den Himmel kommt und nicht, dass du weniger Schläge kriegst. Das werde ich nie vergessen. Und manche blockieren Gottes Werk und Gottes Weg und Gottes Plan, weil sie sagen, sie machen dem lieben Gott Vorschriften, wie er, was er machen sollte. Hör auf, Gott Vorschriften zu machen. Lass ihn, er ist Gott, er weiß es, was zu tun und was zu lassen ist. Bei dir selbst fängt der Erfolg an. Lass Gott wirken. Leg die Sache in Gottes Hände, deine Angelegenheit. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird für dich sorgen, egal was es ist. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dann für dich sorgen. Und dann warte auf die Impulse, die er dir gibt. Denn nur noch hoffen und nur noch träumen und nur noch sagen, der liebe Gott macht es schon, ist verkehrt. Und dann, er wird dir sagen, was zu tun, er wird dir den Weg weisen. Er wird es wohl machen, er wird es ordnen, er wird es geschehen lassen. Bring dein Leben in Ordnung mit Gott und den Menschen. Die Beziehungen in Ordnung, dein geistliches Leben auf der Linie, deine Gedanken, deine Gefühle, dein alles unter Kontrolle Gottes. Dein Körper soll das tun, was dein Geist will. Deine Seele soll das tun, was Gott will. So, und dann streck deine Hand aus und dann bete. Und dann bete mit emporgehobenen Händen. Dann hast du Sieg. Dann hast du Sieg. Dann hast du Sieg. Und selbst für deine Gesundheit, dann hast du Sieg. Weißt du, die Yoga-Leute, die meditieren, die machen da Yoga, Lotus-Sitz oder was sie sonst noch alles machen, um einfach da in Stimmung zu kommen. Wir als Pfingstler, Charismatiker, geisterfüllte Menschen, wir strecken unsere Hände aus und machen so Gymnastik mit unserem Gott und sagen, preis Gott, und wir triumphieren. Wir verkriechen uns nicht und wir krümmen uns nicht zusammen, sondern wir strecken uns aus und lassen Gott wirken und Gott arbeiten. Halleluja. Und wir bräuchten diese ganzen fernöstlichen Meditationstechniken nicht. Können uns alles sparen, die sind sowieso uns fremd. Unsere Kultur und unser Wesen. Wenn ich dort geboren wäre, würde ich vielleicht noch nachdenken. Aber für unsere Kultur ist es fremd. Wir sind da nicht hineingewachsen und nicht hineinverwurzelt und wir können damit nichts anfangen. Und wenn wir selbst lernen, wir lernen das Verkehrte. Aber wir können unsere Hände allerorts und alle Wege aufheben und Gott preisen und den Sieg des Herrn einfach proklamieren. Und wenn wir sagen, ja, der Herr gesiegt, hier ist der Herr König, dann müssen wir es auch beweisen. Unsere Fahne hochhalten. Am Fahnenmast. Dort treffen wir uns. Halleluja. An diesem Fahnenmast. Gott möge uns helfen. Moses hob die Hände und das Volk Gottes siegte. Sanken seine Hände, siegte der Feind. Der Rapha, das ist Amalek, der einfach nur rafft. Israel ist Gottes Streiter, Gottes Kämpfer. Entweder der Rapha siegt oder Gott siegt. Der Rapha ist der Teufel. Und der darf nicht siegen in unserem Leben. Der Rapha. Gott muss siegen. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend den Weg zum Leben weist. Und Herr, du hast uns zum Erfolg bestimmt. So schwach, wie klein wir sind, wie wir auch bestückt und beschaffen sind, Herr Jesus, egal wie wir auch ausgerüstet sind, du hast uns zum Erfolg bestimmt. Und jeder Gläubige, Herr, und ich möchte jeden Gläubigen heute Abend, der deinem Wort zutraut was und deinem Wort, mit deinem Wort rechnet, mit deinem Geist rechnet, ich möchte ihm zu einem Überwinder, dass du ihn machst. Geist Gottes, hilf ihm, dass er es begreift, dass er es erfasst. Und dass er anfängt, jetzt in seiner Situation zu handeln. Und dass er nicht nur betet, sondern auch arbeitet. Und dass er nicht nur arbeitet, sondern auch betet. Dass beides zusammen in seinem Leben harmoniert und das zusammenwirkt. Herr, und du wirst das Wollen schenken und du wirst auch das Vollbringen schenken. Halleluja. Beides kommt von dir und beides ist in deinem Wort fest verankert. Das Wollen und das Vollbringen. Und beides kommt von dir. Herr, und du hast uns einen Impuls gegeben, einen Wunsch gegeben, einen Traum geschenkt, einen Gedanken gegeben. Und Herr, du gibst auch die Kraft dazu, diesen Gedanken auszuführen, zu realisieren. Herr, denn wir wollen nicht nur Luftschlösser bauen. Wir wollen keine Phantasten sein. Wir wollen keine Verrückte sein, sondern wir möchten Realisten sein, Herr Jesus, die die Realität erkennen, deine Wirklichkeit übertragen, deinen Willen umsetzen, der im Himmel feststeht, auch hier auf dieser Erde. Danke, Jesus, dass du uns dazu fähig machst und dass du uns mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüstest. Wir sind nicht allein. Wir haben die ganze gute Waffenrüstung auf unserer Seite und wir können diese Waffenrüstung benutzen heute Abend. Halleluja. Amen. Praise Gott. Lasst uns noch aufstehen. Ich möchte euch noch einladen im Gebet. Wenn der eine und der andere da ist und du möchtest vielleicht heute Abend sagen, Gott, ich will erfolgreich sein. Ich will den Erfolg mit General Motors überlassen und den Managern von Allianz und welche Versicherung und oder welcher Bank auch immer, sondern ich möchte auch erfolgreich sein. Jetzt nicht so sehr materialistisch, sondern zuerst einmal in alltäglichen Dingen, in der Hausarbeit, in der Schule, im Beruf, in der Familie, erfolgreich in der Gemeinde, erfolgreich da, wo du stehst, in deiner Umgebung, im Freundeskreis. Wirklich, dass du eine Ausstrahlung hast, dass du nicht wie ein gerupfter Vogel dastehst, sondern wie ein Singvogel, wo die Leute einfach zuhören, zulauschen und sagen, guck mal, was der alles rausbringt oder die alles rausbringt aus sich, was in diesem kleinen Vogel oder Vögelchen drinsteckt, dass du das Optimalste aus deinem Leben machst, so ein Nachtigall wirst heute Abend zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes.